Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Bleu Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir haben heute 5 Knockout-Spiele im Programm, davon 3 Derbys und ein bisschen was an drumherum, das wir sicherlich auch besprechen müssen. Wir fangen an mit den Barrage, den Viertelfinalspielen der Top 14. Das erste am Freitagabend, Racing 92 gegen Stade Français, das Pariser Derby in der Paris La Défense Arena von Racing. 38-21 ist es ausgegangen. Schwieriger Auftakt für Stade Français. Racing, die fast Punkte für die Minute gemacht haben und schnell 35-0 vorne lagen. Stade Français sind dann nochmal zurückgekommen, aber muss man vielleicht auch sagen, gegen eine Mannschaft, die schon so früh so klar vorne lag, ist das jetzt sicherlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so das knappe Spiel gewesen, das man sich erwünscht hätte. Ja, klar, Stade Français haben sich nochmal zurückgekämpft, aber Racing haben sicherlich auch nicht mehr so ganz so gut gespielt, wie sie es spielen könnten. So oder so, aber ein eindeutiges Ergebnis. Herausragender Spieler in dieser Partie, definitiv Gael Ficou, der gegen seinen Ex-Verein hier wirklich eine absolute Show abgezogen hat, auch den allerersten Versuch gelegt hat nach nicht mal 5 Minuten. Für Stade Français definitiv der herausragende Spieler weiter Sekou Makalou. Man darf hoffen, dass er endlich seine Zeit im Timeout der französischen Nationalmannschaft abgesessen hat, nach dem, ich weiß nicht, wie nennen wir es, Edinburgh-Fiasko vor ein paar Jahren und seinem Bruder, der sich von der Tribüne aus an einer Schubserei oder Rangelei auf dem Feld beteiligt hat. Das, was er auf dem Feld geleistet hat, war bei ihm ja nie wirklich das Problem. Absolut einer der herausragenden Spieler und denke, dieses Jahr, jetzt im Sommer, sollte es definitiv wieder der Fall sein, mit dem kurzen Turnaround zwischen dem Finale der Top 14 und der Tournee nach Australien und den Quarantänebedingungen, wird es ja eine sehr durchmischte Mannschaft, bei der viele der üblichen Stammspieler fehlen werden. Ich denke, in jedem Fall wird da Sekou Makalou wieder endlich seinen Platz wiederfinden. Als Verein für Stade Français ist das hier sicherlich, ja, ich meine, enttäuschend. Klar, es ist ein Viertelfinale, man will gewinnen, aber es ist, dass sie überhaupt dahin gekommen sind, war ja im Laufe der Saison gar nicht so ersichtlich, dass sie sich da nochmal so zurückgekämpft haben, trotz all dem, wie sie diese Saison begonnen haben und was so passiert ist. Diese 25 Corona-Fälle, die sie in der Vorbereitung hatten, die alten Tweets, die hochgekommen sind, die ganze Ficou-Saga, und sportlich sah es ja auch aufgrund dessen ja lange nicht so aus, als würden sie wieder in die Playoffs kommen oder würden sie in die Playoffs kommen. Seit 2015, seit dem Meistertitel, waren sie ja nicht mehr da. Von daher ist das hier jetzt, werden sie damit absolut zufrieden sein. Sie sind endlich wieder im Champions Cup angekommen. Herr Dr. Wild wird natürlich denken, okay, für das, was sie investiert haben, für das, was dieser Kader kostet, ist das zu wenig. Ist es auch, klar. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ein Prozess ist. Teuer war der Kader die letzten 6 Jahre auch. Und da sind sie nicht in die Playoffs gekommen. Von daher ist es ein Fortschritt. Ist es ein zu kleiner Fortschritt? Vielleicht. Aber es ist ein Fortschritt. Sie sind wieder zurück im Champions Cup. Sie müssen vielleicht nicht mehr so viel Geld investieren, um die Spieler anzulocken. Das wird schon werden. Ich glaube, da die nächsten Jahre werden sie wieder an die eigenen Ansprüche anknüpfen können. Lange mussten auch die Fans von Bordeaux auf eine Rückkehr in die Playoffs warten. Union Bordeaux-Bègles hat es ja beim letzten Mal noch gar nicht gegeben. Die haben sich ja erst vor 10 Jahren quasi durch eine Fusion neu gegründet. Nachdem man jetzt jahrelang auf Platz 7, 8 gelandet ist, nachdem sie die letzte abgebrochene Saison auf dem ersten Tabellenplatz beendet haben, sind sie jetzt endlich in den Playoffs und endlich im Halbfinale. 25-16 haben sie gegen Clermont gewonnen. Clermont, etwas enttäuschende Saison für sie alle, die sie gespielt haben. Wird da jetzt zwangsläufig der Umbruch kommen? Wir haben einige Spieler gesehen, die jetzt den Verein verlassen. Peter Beetham, Tim Nanai-Williams und natürlich auch das Trainerteam um Franck Azemar. Wohin Franck Azemar gehen wird nächste Saison, wissen wir immer noch nicht. Co-Trainer Bernard Guttard wird anscheinend Co-Trainer von New Orleans in der Major League Rugby. Auch eine kleine Überraschung, aber eine schöne Überraschung, finde ich. Aber müssen wir mal schauen. Clermont, sie haben ganz klar definierte Probleme. Das Gedränge ist ein bisschen mittelmäßig. Die Gasse war über weite Teile der Saison eine wirkliche Katastrophe. Und dann damit kannst du dann eben halt auch keine Playoff-Spiele gewinnen. Haben wir letzten Endes auch im Champions Cup gesehen. Auch wenn hier wirklich viel Pech dazugekommen ist. Jetzt mal ein Beispiel von dem Versuch von, oder nicht Versuch von Arthur Etheria, der den Ball 5 Meter vom Mahlfeld von einem Knock-On aufsammelt und ihn dann im Mahlfeld direkt wieder verliert, von Maxime Lucu aus der Hand geschlagen. Das sind Versuche, die musst du einfach legen. Solche Geschenke muss man annehmen. Ich finde es höflich, dass er diese Gastgeschenke nicht annimmt, aber wenn man gewinnen will, müsste man sie schon annehmen. Sie hatten schon ihr gewisses Maß an Pech in dieser Saison und vor allem auch in diesem Spiel. Auf der anderen Seite, Mathieu Jalibert absolut hervorragend, nach wie vor als Spielmacher, als Kicker, eben vor allem auch ein sehr offensiver Spielmacher. Und ich glaube, das wird dann wirklich ein spannendes Halbfinale. Im Halbfinale in Lille haben wir dann jetzt am Freitag, Samstag, zum einen am Freitag das Duell zwischen La Rochelle und Racing und am Samstag das Duell, das Rematch vom Champions Cup Halbfinale zwischen Toulouse und Bordeaux. Alle beide Spiele wieder auf TV5, im deutschen Free TV mit französischem Kommentar, ob sie wieder mit 10 Minuten Verspätung anfangen oder nicht, weiß ich nicht. Kam jetzt am Wochenende auch für mich ein kleines bisschen überraschend. Aber gut. War ja zumindest am Samstag nicht so verkehrt. Das Relegationsspiel, das Access-Match, wie es so schön heißt, zwischen Biarritz und Bayonne, hatte ja dann doch etwas Überlänge. Fast 3 Stunden hat das Spiel letzten Endes gedauert. 17:30 hat es angefangen, 20:20 war es vorbei. Weiß nicht mal, was ich groß zu sagen soll. Ich hatte ja ein bisschen die Befürchtung vor dem Spiel, dass der Hype zu groß ist, dass dieses Spiel, das ja als das wichtigste Baskenderby aller Zeiten angepriesen wurde, dass es diesem Hype gar nicht gerecht werden kann. Aber doch, schon, ja, war historisch in vielerlei Hinsicht. Es war kein gutes Spiel, muss man auch in Fairness so sagen. Also rein als von einem rugby-technischen Standpunkt war es kein gutes Spiel. Dieses Maß an Chancen, das beide Mannschaften vermutlich dem Druck geschuldet in Sand gesetzt haben, war schon beeindruckend. Aber diese Spannung, dieser Druck, den man wirklich förmlich gespürt hat, also ich war ja unbeteiligt mehr oder weniger, ich hatte ja kein Pferd im Rennen, in diesem Rennen. Aber ich saß da mit flauem Magen, es war spannend wie sonst was. Volle Stadion, blauer Himmel, eine Geräuschkulisse, alles, was man irgendwo so vermisst hat. Und ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber es war ein Derby. Es war ein richtiges Derby, ein Relegationsspiel und ein richtiges Derby. Das hat Spaß gemacht, das war Rugby pur. Auf beiden Seiten die Kicker nicht so ganz auf der Höhe, haben immer wieder Chancen verkickt. Sogar Gaëtan Germain, der ja wirklich einer der zuverlässigsten Kicker in Frankreich ist, möchte jetzt nur mal kurz, ich habe ja wirklich Mitleid mit dem Mann, der doch ein paar schwierige Jahre ist, jetzt fast aufeinanderfolgende Saisons, erst mit Brive, dann mit Grenoble und jetzt mit Bayonne abgestiegen. Der hat kein Glück bei der Auswahl seiner Teams, aber selbst er hat verkickt. Auf Seiten von Biarritz, Gilles Bosch auch nicht getroffen, oder Gilles Bosque, wie ihn die französischen Kommentatoren nennen. Bayonne, die in der zweiten Halbzeit 3 oder 4 Mal auf Gasse gekickt haben und dann beim 3. Mal den Ball verloren haben, die 5 Minuten vor Ende auf der Mahllinie von Biarritz sind, zum Dropgoal aufgestellt sind, aber es nicht kicken. Und dann in der 82. Minute den Turnover von Stephen Armitage kassieren auf der Mahllinie 3:3 nach 80 Minuten. Ich meine, das sieht man auch schon nicht oft. 6:6 nach Ende der Nacht der Verlängerung. Spannung pur, 22 Meter kicken. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal gesehen? 2009, ich habe es gerade mal gegoogelt, es ist schon lange her. Ja, 2016 gab es das in einem U23-Finale zwischen Clermont und Bordeaux, gewonnen von Bordeaux. Aber auf Top-Niveau, auf Erwachsenen-Niveau ist es jetzt schon 12 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht habe ich zwischendurch was vergessen oder übersehen, aber es ist schon ewig her. Die ersten 5 Kicker auf beiden Seiten haben problemlos getroffen. Und dann der 6. Kicker, Emeric Luc, der während des Spiels noch so viel Alarm auf seinem Flügel gemacht hat, verschießt den Ball. Stephen Armitage, die Nummer 8, ich betone es nochmal, die Nummer 8 von Biarritz, macht den Kick für den Aufstieg. Wahnsinn pur, Begeisterung pur. Stephen Armitage, ich meine, der Mann ist 35, hat diese Saison von den 34 Spielen von Biarritz, also 30 reguläre Saisonspiele, 3 Playoffspiele plus jetzt das Relegation- bzw. Access-Match, davon hat er 32 gespielt, 28 gestartet. Marathonmann, absolut beeindruckende Zahlen. Ist ja überhaupt erst in Biarritz gelandet, weil er eigentlich hatte er in San Diego unterschrieben, hat aber kein Visa für die USA bekommen, sollte eigentlich gar nicht in Biarritz landen. Was für eine Was für eine Leistung. Nachdem er in der 82. Minute überhaupt noch den Sieg gerettet hatte mit seinem Turnover und die Verlängerung gerettet hatte. Spektakulär. Für Bayonne natürlich eine der schlimmsten Art und Weisen, wie die Saison hätte enden können. Nachdem sie überhaupt erst am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz gerutscht sind, wenn sie den letzten Penalty von Stade Français nicht kassiert hätten. Wenn Matt Phillips den Versuch einer Verlängerung in Po nicht gelegt hätte für den Bonuspunkt. Aber dieses Was wäre wenn, ich meine, es bringt einen ja nicht weiter. Ne? Es wird vor Bayonne noch nicht ändern. Sie hatten sich diese Saison entschieden, dass sie lieber in die Breite investieren als in die Spitze, in das Nachwuchsleistungszentrum, in das Stadion, in das Trainingsgelände. Und das werden sie auch weiter tun. Das wird daran jetzt erstmal nichts ändern. Das ist auch der Weg, den sie für die nächste Saison weitergehen wollen. Sie werden auch in der nächsten Saison das größte Budget der zweiten Liga haben. Sie werden auch in der nächsten Saison den Ausbau des Stadions weiter vorantreiben. Es ändert erstmal nicht viel für Bayonne. Ein Verein, der nach wie vor zu groß für die zweite Liga, aber zu klein für die erste ist. Müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Für Biarritz wird es schwierig, aus vielerlei Gründen. Zum einen wird man wahrscheinlich kein Heimstadion haben. Haben im Interview jetzt schon mal bestätigt, man wird sicherlich in Biarritz spielen, aber nur zur Ausnahme spielen, nicht in der Regel. Darf gespannt bleiben, spielen sie in Bayonne vielleicht sogar. Wäre nicht das erste Mal, dass da ein gewisser Stadionaustausch stattfindet. Spielen sie in San Sebastian. Auch muss man sich auch fragen, das Stadion da erscheint ein wenig groß. Auch wenn San Sebastian, ich meine klar, sie haben größeren europäischen Spiele schon da gespielt für 35.000 Fans. Aber es ist natürlich für ein reguläres Saisonspiel ein bisschen groß. Ich meine, wir erinnern uns, Biarritz hat nur 25.000 Einwohner. Wird's doch Lille? Steht immer noch im Raum, so halb zumindest. Sie haben ein paar Freundschaftsspiele, die sie diesen Sommer in Lille spielen werden. Wobei sie gesagt haben, dass ein dauerhafter Umzug frühestens übernächste Saison stattfinden würde. Allein aus logistischen Gründen. Aber gut, wir werden sehen. Ein anderer Grund, aus dem es schwierig werden kann. Und ich weiß, es ist wie immer, man fühlt sich so ein kleines bisschen wie ein Spielverderber, wenn man über sowas redet. Zumal es ja eigentlich an sich schon ein schöner Tag war, ein schönes Event, aber Spielverderber hin oder her, müssen wir leider doch nochmal über Corona reden. Es gab ja Regeln von der Liga, es gab Auflagen vom Staat, 5.000 Fans waren zugelassen, keine Alkoholverkauf, Maskenpflicht und Gesundheitsnachweis, also Test oder Impfpass, wie bei uns auch. Und während des Spiels hat man schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe auf Wikipedia nachgeguckt und ja, siehe da, das Stadion der Parc des Sports d'Aguilera hat 9.500 Sitzplätze bei 5.000 zugelassenen Fans. Und ich bin jetzt nicht das große Mathe-Genie, aber heißt für mich, dass mehr oder weniger jeder zweite Platz hätte frei bleiben müssen. Und beide Tribünen waren mehr oder weniger ausverkauft. Es gab auf der Haupttribüne unten rechts waren noch so ein paar freie Plätze, aber ansonsten war das Stadion ausverkauft. Also nicht ausverkauft, zumindest voll. Das sieht auch die Staatsanwaltschaft ähnlich oder hat die Staatsanwaltschaft ähnlich gesehen. Auch gegen das Verbot des Verkaufs von Alkohol wurde wohl verstoßen. Die Maskenpflicht sei nicht durchgesetzt worden und das hat man auch auf den Tribünen gesehen. Und der Gesundheitsnachweis sei systematisch nicht kontrolliert worden. Und hier kommen wir jetzt schon wieder an den Punkt, wo wieder auffällt, weshalb ich meine Probleme mit der Vereinsführung von Biarritz habe. Ich meine, gewisse Dinge, wie dass er seine Spieler dafür bezahlt, nicht mit bestimmten Medien zu reden oder nicht auf bestimmte kritische Fragen zu antworten, dass er der kritischen Presse, wenn man sie so nennen kann, also Presse, die kritisch berichtet hat, in der Vergangenheit den Zugang zur Pressetribüne verwehrt, aber ich verstehe halt viele Dinge einfach wirklich überhaupt nicht. Okay, den Konflikt mit dem Rathaus kann ich nachvollziehen. Der Verein tut, was er denkt, tun muss, um sein Stadionprojekt weiter voranzutreiben, das sicherlich notwendig ist. Die Infrastruktur vom Verein ist katastrophal, das sagen sie selber. Das ist absolut nachvollziehbar. Nur das Stadion ist verdammt klein. Und heutzutage reicht das Stadion selbst alleine ja nicht aus, um einen Verein irgendwo zu finanzieren. Okay, ne, eine Sache. Aber er kann sich doch nicht auf einen Sonntagvormittag hinstellen bei Radio Monte Carlo und sagen, nee, also es waren 5.000 Menschen im Stadion. Und wenn da mehr waren, dann nur, weil wir den Präfekt und seine Familie eingeladen haben. Woraufhin der Präfekt natürlich gesagt hat, ja, nee, habt ihr nicht. hier, ich hab Tickets gekauft, hier ist der Beleg. Was sollen die lügen? Heute auch wieder im Media Olympique hat er wieder gesagt, nein, es waren nur 5000 Menschen im Stadion. 5000 Menschen aus Biarritz. Ah, wir haben alle gesehen, dass das nicht stimmt. Es ist, für wie dumm hält er uns? Das verstehe ich halt nicht. Warum so lügen und warum so offensichtlich lügen? Und weil selbst der Zusatz 5000 Menschen aus Biarritz, so die Implikation, dass ja alles, was darüber geht, nur die Schuld von Bayern gewesen sein kann. Aber selbst diese 5000 stimmen ja nicht, weil von den 5000 Fans 1500 Tickets nach Bayern gegangen sind. Auch das stimmt ja schon nicht. Warum lügen und warum so offensichtlich lügen? Ich verstehe es halt nicht. Wenn RMC berichtet, die Ticketkontrolle oder das System zur Ticketkontrolle sei überhitzt ausgefallen. Okay, ich weiß es nicht. Ich denke halt trotzdem, es muss ja eine manuelle Möglichkeit geben, das zu überprüfen. Und selbst das ist ja keine Erklärung für die vermutlich bewusste Hinwegsetzung über die Auflagen. Natürlich kann man über die Auflagen streiten. Das ist ja nicht der Punkt. Aber sie haben diesen Auflagen zugestimmt. Ich verstehe es nicht. Es ist auch in ihrem Statement, das sie auf Twitter und Instagram verbreitet haben, kein Kommentar zu dieser offensichtlichen Überschreitung der Zuschauerzahlen. Oder der zugelassenen Zuschauerzahlen. Kein Wort dazu. Nur, ja, wir haben uns doch bis jetzt immer engagiert und wir haben einmal Masken verteilt und ja, das müsst ihr uns jetzt einfach so, wenn man es jetzt mal hochrechnet, dass Stade Français 5000 Euro Strafe kassiert hat, weil zwei Spieler zusammen ein Eisbad genommen haben. Sollte Biarritz straffrei davonkommen, wird es sicherlich auch in der ersten und zweiten Liga einige Präsidenten geben, die sehr unzufrieden sind. Es hat für alle viel Geld gekostet, alle haben versucht, sich dran zu halten, manche mehr, manche weniger, aber dass sich die LNR bis jetzt nicht mit einem Wort dazu geäußert hat, zu sagen, okay, wir untersuchen das oder wir haben was eingeleitet oder ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Also das ist ja auch das Einzige, was ich von Biarritz erwartet hätte, zu sagen, wir können uns zu den Vorgängen noch nicht äußern, wir untersuchen es und geben eine Stellungnahme ab, wenn wir mehr wissen. Mehr braucht es ja aktuell gar nicht. Sie müssen noch nicht mal irgendeine Schuld eingestehen. Aber dieses Lügen, wenn sie den Mund aufmachen, das verstehe ich nicht. Es ergibt keinen Sinn. Es ist, naja, gut. Es geht hier jetzt auch nicht irgendwie darum, dem Verein irgendwie was zu unterstellen oder was die Vereinsführung ja auch irgendwo behauptet hat. Es ging hier um eine Schmutzkampagne. Aber wir sind doch alle nicht blind. Wir haben gesehen, dass beide Tribünen voll waren. Und wirklich voll. Ihr könnt euch gerne die Highlight-Videos auf YouTube, ich wollte ja das Highlight-Video, es gab nicht wirklich viele Highlights, die man hätte zeigen können, aber das die Zusammenfassung auf YouTube angucken. Die Tribünen waren voll. Rein mathematisch müssen sie über die zugelassene Zahl an Menschen im Stadion hinausgegangen sein. Rein logisch. Wir sind doch nicht dumm. Also vielleicht schon, aber nicht so dumm und vor allem nicht so blind. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es mich ein wenig sauer macht, wenn man versucht, uns so für so dumm zu verkaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine jetzt mal ehrlich. Zu allen anderen Dingen kann ich mich nicht äußern. Ich weiß nicht, ob sie Alkohol verkauft haben. Ich weiß nicht, ob sie die Gesundheitsnachweise kontrolliert haben. Und es geht auch nicht darum, irgendwo am Ergebnis zu rütteln. Am Ergebnis wird nicht gerüttelt werden. Beide Vereine, Bayern und Biarritz, brauchen beide Planungssicherheit, weil sonst wird, egal wie, wäre ja eine katastrophale Saison, wenn sie sich nicht richtig vorbereiten können. Da wird nichts passieren, aber naja. Sollte es irgendwelche Ergebnisse geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber ja, von meinem Empfinden und vor einem Krisenkommunikationshintergrund ist das einfach eine sehr fragwürdige Art und Weise, mit diesen Vorgängen umzugehen. Aber gut, kommen wir zu den Frauen. Da gab es nämlich auch die beiden Halbfinalspiele in der ersten Liga. Zum einen das Duell zwischen dem ASM Romagna, dem Team, das vor 2 oder 3 Jahren dem ASM Clermont-Vergne quasi einverleibt wurde, beziehungsweise der Amateursparte des Vereins, und den amtierenden Meisterinnen aus Montpellier. Eine mittelschwere Überraschung, die sich da in Toulouse abgespielt hat. 20-16 hat Romagna gewonnen. Montpellier hat eine schwierige Saison, haben wirklich viele Spiele nicht gespielt, haben natürlich auch viele Nationalspielerinnen immer wieder abgestellt, die lange gefehlt haben. Da konnte, also mit den Nationalspielern, die abgestellt wurden und den vielen Spielen, die sie nicht gespielt haben, da konnte nicht wirklich ein, oder hatten nicht wirklich die Chance als Team zu wachsen. Aber es ist schon eine mittelschwere Überraschung. Montpellier haben ja die letzten Jahre komplett dominiert. Schon eine kleine Sensation, dass sie hier im Halbfinale schon ausscheiden. Außerdem war das letzte Spiel der ehemaligen französischen Kapitänin Gaëlle Mignon. Auch da einmal eine kleine Runde Applaus für eine wirklich herausragende Karriere, die sie hingelegt hat. Eine der emblematischsten Spielerinnen des französischen Rugbys in den letzten Jahren. Oder letzten 15 Jahren. Für Romagnat ist es eine Premiere, dass sie überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Da wollten sie auch hin, da haben sie sich selber gesehen. Und jetzt sogar im Finale, das ist schon eine herausragende Saison, die sie spielen. Zumal sie nicht wirklich viele Nationalspielerinnen haben. Sie haben zwei italienische Nationalspielerinnen, aber auf französischer Seite haben sie Jessie Tremolière, die ja zur Spielerin des letzten Jahrzehnts gewählt wurde von World Rugby. Und sie haben Caroline Thomas. Für mich persönlich eine herausragende Spielerin, einfach dahingehend, dass sie alle drei Positionen in der ersten Reihe auch auf internationalem Niveau spielen kann. Ich weiß nicht, ob es bei den Frauen und auch bei den Männern überhaupt jemand anderen gibt, der das kann. Aber ansonsten haben sie eigentlich keine Nationalspielerin. Das ist wirklich ein Verein, der auf die Breite gesetzt hat und damit herausragende Leistungen erzielt. Glückwunsch, kann man nichts weiter zu sagen. Was ich noch dazu sagen werde, weil ich mich gleich nochmal über eine andere Sache aufregen muss, das Spiel fand im Stadion von Toulouse statt, in Ernest Vallon. Das war ein Halbfinalstandort. Sage ich deshalb, weil das zweite Halbfinale das Derby zwischen Blagnac und Toulouse war. Blagnac, für die es vielleicht nicht so genau wissen, ist ein Vorort von Toulouse. Da steht der Flughafen der Stadt, die beiden Orte gehen mehr oder weniger ineinander über. Bei den Männern spielen sie in der dritten Liga, bei den Frauen ist es ein absolutes Top-Team, sind 5 Jahre in Folge im Halbfinale gescheitert. Blagnac, Toulouse. Blagnac ist auch, richten auch das Finale aus. Das heißt, Toulouse als Halbfinalstandort und Blagnac als Finalstandort. Da gibt es natürlich super viel Sinn, dass die beiden gegeneinander in Bordeaux gespielt haben. Ja, ich verstehe, sie wollten einen neutralen Spielort für die Teams, aber ein bisschen albern finde ich schon. Aber gut, 12-8 ist es für Blagnac ausgegangen. Auch eine kleine Überraschung, wenn nicht ganz auf dem Überraschungsniveau von Romagnat. Aber 5 Jahre in Folge, die sie im Halbfinale gescheitert sind und jetzt wieder ins Finale zu kommen. Die Begeisterung ist berechtigterweise verdammt groß. Und vor 5000 Leuten im eigenen Stadion denke ich auch, dass sie sich oder dass sie als Favoritinnen für das Finale gehandelt werden müssen. Vielleicht springt er jetzt doch endlich mal wieder ein Titel bei rum. ProSport hat die Übertragungsrechte fürs Finale, also müssen wir mal schauen, ob es vielleicht sogar über einen Eurosport-Player schaubar ist. Da mache ich aber noch keine Versprechen, das muss ich noch recherchieren. Halte euch aber natürlich auf dem Laufenden. Underwatch gibt es heute keine. Es waren keine deutschen Nationalspieler in Frankreich im Einsatz. Und das war's dann auch schon wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, auch diese etwas wütendere Folge hat euch gefallen und ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche oder einen angenehmen Rest der Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal.